ARD.
Was ist eigentlich krank? Diese Staffel ist eine Einladung, genau das zu hinterfragen. Ist es krank, jemanden dominieren zu wollen? Ist es krank, sich erniedrigen zu lassen? Ist es krank, Dinge zu tun, über die niemand spricht? Heute rede ich über Geld. Über das liebe, dreckige, lebensnotwendige Geld. Und über das System, das vorgibt, neutral zu sein, aber es ganz und gar nicht ist.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin. Staffel 5, Leute, ist immer noch recht frisch, immer noch recht jung.
Fühlt sich gut an, oder?
Mega nice.
Also ich bin völlig euphorisch, dass wir jetzt wieder hier sitzen im neuen Studio.
Haben tatsächlich auch schon Leute geschrieben, so endlich geht's weiter.
Also das haben viele geschrieben, aber auch zuvor, die Entzugserscheinungen waren wohl heftigst.
Ja, so viele Nachrichten bekommen. Also mir hat es sehr gefehlt.
Ja, 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 genau, andersrum auch, mir hat es auch sehr gefehlt.
Ja, voll, auch dass wir hier so schön beisammen sitzen. Mega nice, apropos wir. Maximilian Pollux, aka die Stimme.
Hello, hello.
Wow.
Oh. Nee, es wird langsam.
Der Kehlkopf bessert sich.
Es bessert sich.
Du musst nicht mehr jeden Satz in Wortkärtchen hochhalten.
Nee, wobei ich mit den Kärtchen ganz gut ankam eigentlich.
Das hat was.
Die Frauen haben alle gesagt, so, oh, jetzt, du bist so ein guter Zuhörer und es ist schön, wie du dir die Sachen auch merkst und wie du auf alles eingehst. Und ich denke mir immer nur so, ich muss ja.
Aber es ist auch irgendwie so spannend, wenn man dich so eine Karte schreiben sieht. Man will halt auch direkt wissen, was für eine Info jetzt kommt. Das ist viel spannender als ein normales Gespräch. Vielleicht solltest du das so als Tool integrieren.
Meinst du?
Ja.
Finde ich gut.
Hat was Magisches.
Ja, voll. So ein bisschen Autorität strahlt so aus.
Ja?
Ich rede erst mit dir, wenn du meine Karten gelesen hast.
Du hast doch ganz brav gewartet.
Ja.
Wenn ich so schnell wartest. So. Ja, okay. Doch, ist auch irgendwie sexy. Also gut, dann machen wir das so.
Für immer.
Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie kommt das eigentlich so in Lebenssituationen an? Du hast ja letztens irgendwo gesagt, ja, pass auf, ich sage manchmal so Sachen wie, alles, was ich jetzt in diesem Kontext sage, das meine ich nicht so. Mhm. Hältst du da auch Kärtchen hoch?
Ist sauschwierig.
Wirklich?
Du, ist sauschwierig. Ich habe ja fürs Wochenende, wo ich auf der Messe war, auf der Mary Jane, tatsächlich ja eine Sprecherin dabei gehabt. Ich hatte extra jemanden engagiert, der für mich spricht. Und es war so fürchterlich, wenn sie was Falsches gesagt hat. Weißt du, oder mich
du bist innerlich gestorben.
Oder ich so, ja, das meine ich jetzt ernst und sie erzählt es witzig. Oder ich sehe so eine sarkastische Möglichkeit oder so. Und ich so, mach doch. Und sie segelt dran vorbei.
Das passt ja eigentlich richtig gut zu unserem Motto auch. Also zum Thema, ist das krank? Weil du bist gerade krank.
Ja.
Und wie muss sich das denn anfühlen, wenn man wirklich dauerhaft auch keine Stimme hat und andere für einen Entscheidung treffen, für einen sprechen, wenn man im Bett liegt und einfach behandelt wird und nicht mehr selber handlungsfähig ist. Also ich finde das gerade ganz
intensiv. Du brauchst so schnell wie möglich irgendwas. Also mittlerweile ist es doch auch kein großes Jahr. Du brauchst Edibles. Das ist ganz wichtig am Anfang erstmal.
So bei Kehlkopf zu rauchen
auch noch. Ja. Nee, ich rauche aber nicht mehr. Ich habe tatsächlich auch jetzt das Vapen aufgehört.
Schön. Oh,
wow.
Herzlichen
Glückwunsch.
Ich weiß nicht, ob es jetzt dauerhaft oder für immer ist oder vielleicht handle ich das Vapen, wie ich jetzt davor das Joint-Rauchen gehandelt habe, halt in Gelegenheit, mit Leuten, für die Gemütlichkeit oder so. Aber für zu Hause fange ich das jetzt nicht mehr an.
Okay. Na gut, Schnucki-Putzi, dann schon mal eine Stimme.
Ja.
Und wir gehen rein. Money Talks.
Money Talks. Wer du bist, wissen alle, oder?
Ja, wer das nicht weiß, ist selber schuld. Der ist auch hier falsch im Podcast.
Roman Lemke.
Die rassigste Stimme in Staffel 5 auch wieder am Start. Ganz genau. Ja, und Nina Workout, meine Wenigkeit, möchte heute mit euch über Geld reden, über Kohle, über Zasse.
Weißt du, was ich da als allererste gedacht habe? Geil, dass wir darüber reden, weil ich glaube, unsere Welt ist sowieso krank wegen diesem Geldsystem.
Ja.
Und ich bin super gespannt, wo die Reise heute hingeht. Ich denke, wir werden so ein bisschen spezieller auch natürlich
in meinen Bereich
gucken. Ne?
Ganz genau. Also ich werde über das System im Allgemeinen reden und ich werde über Mietverträge, über Zahlungsdienstleister, gesperrte PayPal-Konten, Gewerbeanmeldungen, Fake-Arbeitsbescheinigungen und die Frage, muss man kriminell sein, um legal leben zu können, reden?
Ich glaube, wenn du da in Berlin fragst, dann würden dir 70% sagen, ja.
Nicht nur in Berlin, glaube ich.
Aber in Frankfurt auch, genau. Ja, crazy.
Man kann sich auch die Frage stellen, ist das System krank, wenn man es nur überlebt, indem man trickst?
Oh, die Fragen können wir direkt nach draußen geben. Leute,
ja.
Schreibt uns in die Kommentare.
Ich bin mal gespannt, was da auch so an Alltagsbeispielen von unseren Zuhörern und Zuhörern kommen. Denn Vielleicht denkt man jetzt noch, ach, Domina, Herrin, Findom, Geld sollte ja bei ihr kein Problem sein. Aber wenn wir mal genauer hingucken, an wie vielen Stellen im Alltag man tricksen muss, um klarzukommen, dann glaube ich, hat das gar nicht mehr nur was mit dem Rotlicht oder mit dem Bereich, in dem Sexarbeitende sich befinden, zu tun, sondern ganz, ganz viele Normalos sind auch dazu gezwungen, dieses System an Ort und Stelle mal auszutricksen, um einfach normal leben zu können.
Kurze Zwischending, Findom. Roman?
Das ist finanzielle Dominanz.
Okay, oh.
Die strahle ich eigentlich jedes Mal aus in Vertragsverhandlungen.
1+ mit Sternchen.
Das ist stark.
Danke.
Ja, nicht zu verwechseln mit Femdom.
Nicht zu verwechseln mit Femdom. Aber Findom ist ja eigentlich ein Bereich von Femdom. Oder kann ja, ein Bereich genau. sein.
Kann ein Bereich, das kann ich auch machen.
Findom. Du kannst es auch machen.
Was ist Femdom?
Femdom ist Female Domination. Also natürlich eine dominante Frau, die alle möglichen Praktiken anbietet. Und Findom kann ein Bereich sein, den eine Femdom ausübt.
Und das Blöde ist, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, du bist irgendwo, du reagierst auf Findom und wünschst dir jetzt einfach nur, irgendwie hart behandelt zu werden. Und dann geht's aber los mit, dann schnalzen sie. Und jedes Mal, wenn die schnalzen, wollen die Geld von dir. Weil Findom ist halt mehr darauf.
Es gibt ein paar Leute, die stehen drauf zu zahlen. Genau. Und abgezogen
und
zu werden.
Und wenn du aber jetzt nicht so bist, dann ist es total doof. Weil dann denkst du dir so, hey, ich wollte doch eigentlich für Summe X jetzt irgendwie die und die Behandlung.
Mm, na.
Und jetzt kriegst du gar nichts, sondern du musst jedes Mal abdrücken. Und ganz wenn dir das genau. nicht taugt,
ist schlecht.
Also das Geldsystem
ist sehr Findung schnell, und Findung nicht verwechseln. Genau, da gehst du ganz schnell ab.
Unser Geldsystem ist krank, ja.
Aber das ist ein super Beispiel und ein super Einstieg auch, denn ich erlebe ganz oft das Narrativ, was mir gegenübergebracht wird. Ja, als Herrin stellt dir gefühlt jeden Tag einen Sack mit Geld vor die Tür, weil alle Sklaven einen Findom-Fetisch hätten.
No.
Das sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Also,
das sind also die Wale unter den Sklaven.
Das sind so Pfennigfuchser auch.
Ja, natürlich.
Wie krass werde ich dominiert für ein Fuffi? Gar nicht, Junge, verpiss dich.
Der ist zum Einstieg nur schon fällig. Ja, aber da fangen wir eigentlich an. So, das Narrativ ist, Geldsorgen spielen bei einer Herrin oder Sexarbeitenden keine Rolle, aber nicht jeder Kunde steht drauf, Geld auszugeben. Also nicht jeder Fetisch ist ja gekoppelt mit dem Zahlfetisch. Das klingt zwar blumig und toll und jede sexarbeitende Person freut sich, wenn sie mal an einen Kunden oder eine Kundin selten gerät, die es kickt zu zahlen oder den es kickt zu zahlen. Aber das sind wirklich die absoluten Perlen.
Gut, dass wir darüber mal gesprochen haben, weil ich glaube, alle zielen darauf.
Genau.
Also das denkt sich jeder. Oh, cool.
Ich ja, befehle dem, mir zu zahlen und er zahlt.
Und er zahlt.
Das ist ja auch ein Grund, warum viele anfangen wollen.
Genau.
Und ich überlege ja immer, wo ich mich jetzt so einkategorieren würde. So wie, wir haben schon darüber geredet, ich nutze sexuelle Dienstleistungen jetzt außer Webcam mal so zwischen Reihen. Da habe ich Accounts, da ist auch Kohle drauf, da gebe ich auch gerne was, weil ich weiß ich nicht, man wird alt, man schaut jetzt auch keine Pornos mehr die ganze Zeit. Und dann abends irgendwie mal jemanden zuschauen, der dir sehr gut gefällt und dann kannst du hier irgendwie
Tipps senden.
So ein Token senden und dann, weiß ich nicht, wechselt dir die High Heels oder dann zeigt dir einen Arsch oder so. Okay, finde ich cool. Fühle ich mich jetzt auch nicht so, als würde ich da übergriffig sein. Keine Ahnung.
Nein, das macht sie ja auch freiwillig.
So, wobei leider, und das sage ich total ungern, weil das mir richtig stinkt, habe ich jetzt auch schon gehört, dass da natürlich auch dieselben Systeme zwingen wie im normalen Rotlicht. Also wenn da irgendwas komisch ist und ihr seht, das ist irgendwie, weiß ich nicht.
Da können wir auch nochmal
sind auch nicht alle freiwillig. Also da sind auch nicht alle freiwillig, aber habe ich jetzt noch keine Lösung dafür, wie ich das moralisch einordnen will oder woran man das sehen könnte oder so. Weil das ist halt einer der Gründe, warum ich nicht in ein Modell gehe. So, ich finde das mir so schwierig zu sagen. Es ist mir einfach unangenehm.
Aber das ist ja genau das Thema heute, weil das ist natürlich auch ein krankes System aus Geldgründen.
Mhm.
Ja, und jetzt war immer so dieses, wie kriegen diese Frauen dort ihr Geld? Okay, dann schickst du so Token und dann kann die das runterholen und dann hat die das easy oder so. Und darüber reden wir heute, dass nicht mal das easy ist.
Ja, nicht mal das. Ja. Also selbst wenn du schon bezahlt wurdest, dass das Geld wirklich bei dir ankommt und verfügbar ist, das ist die Kunst an der Sache.
Wie wird denn das auch? Hast du ein Honorar oder wie? Also schicken Sie mal die Rechnung dann.
Also.
Gute Frage. Ich fange gleich noch ein bisschen weiter vorne an, nämlich du musst ja erstmal wohnen, um überhaupt arbeiten zu können. Da steigen wir gleich ein. Aber kurz vorweg, ja, natürlich habe ich einen Stundensatz für reale Begegnungen und habe aber auch Online-Preise. Und ich verkaufe natürlich auch Online-Content, den man einfach runterladen kann, sodass der Preis da einfach schon steht. Also aber für Webcam-Sessions oder für Chats habe ich natürlich meine eigenen Preise. Entweder man möchte und kann die zahlen oder nicht. Es gab auch Zeiten, da waren die Preise günstiger, weil ich dieses Geld sehr dringend brauchte. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich heute meine eigenen Preise bestimmen kann. Mhm. Und das spielt auch wieder so ein bisschen rein in das, was Max gerade angesprochen hat. Die Freiwilligkeit, die ich genieße, ist nicht selbstverständlich. Auch wenn man nur online arbeitet. Denn mittlerweile gibt es auch da quasi Online-Zuhälterei. Und vielleicht mache ich darüber mal eine extra Episode. Ich war ja in Südamerika und habe dort auch Sexarbeitende kennengelernt, die sehr viel online machen über genau das Programm beziehungsweise genau diesen Weg mit ich wechsle meine High Heels, ich mache eine andere Pose und dafür kriege ich Tipps. Und es ist ein Fulltime-Job und es ist auch ein Job, wo man Abgaben zahlt und wo man nicht einfach alles, was gesendet wird, in die eigene Tasche kriegt, sondern Druck hat.
Aber wieso klar?
Naja, weil es, also für mich ist es als Content Creator irgendwie logisch, wenn ich auf irgendeiner Plattform bin, deren Reichweite quasi nutze, dass ich dann abdrücke.
Das ist ganz normal, die Plattform zahlst du eh, aber ich habe jetzt gemeint, sitzt da dahinter auch noch jemand und kassiert die Mädels ab.
Das gibt es ja.
Ach so.
Das ist es nämlich. Okay. Und deswegen, wenn du dir diese Plattform anschaust, gerade so, und dann steht dann Venezuela oder Kolumbien oder so, dann sind die basically alle im selben Raum. Ja. Also die sehen alle gleich aus, die Räume sind komplett gleich eingerichtet. Und da habe ich mir das schon gedacht, so okay, das machen die, wow, clever, würdest du denken, das machen die nicht zu Hause, sondern die mieten den Raum. Und da hast du dann schon wieder die Wichser drin, die abgreifen, weil die sagen einfach, du musst es hier machen. So, und dann kostet dich der Raum halt schon wieder so und so viel Geld und dann ist es schon wieder zu
erzählen. Das ist so irre, das gibt's in jedem Bereich. Also natürlich ist es hier nochmal ganz krass, wegen Menschenwürde und so, ne? Aber das gibt's in jedem Bereich. Es gab ja eine Zeit lang diesen Outdoor-Content, der übelst mies gefeiert wurde. Und dann sind asiatische Content-Creator auf den Markt geströmt. Die haben halt einen Wald gemietet. Und denen wurde gesagt, pass auf, heute baust du das Projekt, heute baust du das Projekt, heute baust du das Projekt, heute baust du das Projekt. Und dann wurden die da einfach ausgebeutet. Also das ist richtig heftig.
Und so ist das mit der Ausbeutung auch. Das, was du gerade sagtest, Max, mit den Studiozimmern. Es ist sogar so, in Südamerika habe ich kennengelernt, dass manchmal WGs mit 3, 4, 5 Mädels eine schöne Wohnung in Anführungszeichen gestellt kriegen. Natürlich wird die Miete bereits abgezogen von dem, was sie verdienen und dann arbeiten und wohnen da 3, 4, 5 Mädels, die sich einigermaßen verstehen in der Wohnung und arbeiten halt quasi 24/7. Also die dürfen auch rausgehen, trinken, essen. Die sind jetzt nicht alle so Gefangene, aber sie sind abhängig von jemandem, der diese schönere Wohnung, als es der Standard sonst in diesem Land bietet, stellt. Und eben auch von der Organisation. Denn oft fehlt es da auch an der Bildung. Es fehlt daran, überhaupt mit der Technik klarzukommen. Und jemand gibt diesen Frauen einen Laptop, gibt diesen Frauen 5, 6, 7 Outfits, gibt diesen Frauen so einen groben Plan, wie läuft der Hase. Und das ist für die viel mehr wert als ein Job auf einer Plantage irgendwelches Obst pflücken.
Findest du es, also ist es schon wieder Shit irgendwie so ein bisschen? Aber da muss ich sagen, das hört sich schon wieder so ähnlich an wie das, was dir in jeder Branche passiert. So, du bist neu, du kennst dich nicht aus, du brauchst jemanden, der die Technik macht, du wirst abgezahlt. Also gerade im IT-Bereich, warum verdienen ITler so viel? Weil wir alle auf die angewiesen sind. So, ne? Und ich meine, ich mache heute auch irgendwie meine Sachen selber oder so, habe früher 5 Leute dafür bezahlt. So, oder mit ChatGPT und so. Aber
und hier geht es auch wieder um die Grauschattierung. Genau. Es geht nämlich darum, dass es von bis alles gibt. Es gibt Frauen, die wohnen in einer tollen WG, denen geht's gut, die wollen kein anderes Leben, die machen das gerne und die wissen, dieser Job ist der beste, den ich machen kann, mit dem wenigsten mentalen oder körperlichen
Preis.
Richtig.
Lasst uns mal gern wieder. Also weil ich denke, es wird den einen oder anderen geben, der sagen, ja okay, in Südamerika und in den Ländern, wo es den Leuten nicht so gut geht, ist das ja klar. Aber wir hatten ja das Thema Wohnung hier auch gerade. Und das ist ja also für jeden Menschen mittlerweile ein Riesenthema. Und da wolltest du ja eigentlich gerade auch hin. Und ich frage mich so, Alter, krass, wir sind auch so langsam auf Wohnungssuche.
Achso, ihr zwei jetzt privat? Ja,
genau, privat. Und du brauchst einfach, in der Großstadt musst du 1 bis 2 Jahre irgendwie planen, damit du eine Bude kriegst, die irgendwie umsetzbar ist. Und dann hast du als Normalo ja schon diesen Schufa-Druck, dann musst du nehmen, was kommt irgendwie, damit eine Bude frei ist. Und da sprechen wir ja noch gar nicht von, wo kommt denn das Geld überhaupt her?
Genau, und wir sprechen auch noch gar nicht davon, über dieses Bewerbungsverfahren, was man heute für Wohnungen durchlaufen muss. Also schon damals, vor ein paar Jährchen, als ich noch in Hamburg war, war das normal, ich denke in Berlin ist es auch so, dass wenn du dich auf eine Wohnung bewirbst, du zu einer Massenbesichtigung gehst, da stehen teilweise 150, 200 Leute vor der Tür und vorne weggegriffen, wenn du jetzt nicht der alleinstehende Pilot bist, oder die alleinstehende Ärztin.
Ohne Hund und ohne Katze.
Ohne Kinder, alles, ohne alles. Am besten
handwerklich begabt noch, damit du den Scheiß selber
und Festvertrag für die nächsten 50.000 Jahre, dann stinkst du ja schon mal dagegen ab. Und wenn du jetzt auch noch irgendwie offensichtlich oder auf dem Papier Sexarbeiter, Sexarbeiterin bist, hast du keine Chance auf eine Wohnung. Und da fangen wir an. Also die Wohnung, die ich nicht bekomme. Ich brauche eine Wohnung, klar. Ich arbeite in der Stadt. Logisch, ich zahle Steuern. Ich verdiene mein eigenes Geld. Aber sobald ich sage, was ich ehrlich mache, ist es vorbei. Das muss ja noch nicht mal sein, dass man in einem Bordell arbeitet. Es reicht wirklich zu sagen, ich wäre Domina, ich bin Domina. Da gehen sofort die Rollladen runter. Sexuelle Dienstleistungen, da kommt kein Rückruf mehr, wenn du das in irgendeinen Bewerbungstext reinschreibst. Und ich hatte mal ein Gespräch mit einem Makler. Da dachte ich versuche es mit Ehrlichkeit. Ich dachte, vielleicht hat dieser Mensch ja Verständnis. Weil wenn du ja immer irgendwie so deine Wege zwischendurch suchst, wieso nicht mal authentisch sein, wieso es nicht mal mit Ehrlichkeit versuchen. Der Typ schaut mich aber an und sagt, so etwas wie Sie will hier niemand im Haus. Und da beginnt dann auch schon die Diskriminierung, nur aufgrund eines, in meinem Fall, frei gewählten Jobs.
Hey, ich denke mir gerade so, oh gut, vielleicht bin ich auch ein bisschen liberaler, was das Ganze angeht. Ich denke mir so, Alter, das ist sichere Kohle. Die Miete ist drin.
Wir wollen ja mal auch alle Seiten
genau beleuchten.
Also zuallererst mal, ihr mietet noch?
Allürenpolos ist wieder da.
Das erste Mal, als ich ausgezogen bin, gemerkt habe, wie schwierig es ist, habe ich eine Wohnung gekauft.
Ganz damals einfach. Mit 19.
Da wollte mich keiner haben, haben wir einfach gekauft. Nee, ich meine, war wirklich
ohne
so.
Bankkonto.
War wirklich so, weil später war ich 400.000 Euro minus, also lass mich alle in Ruhe. Lass mich alle in Ruhe. Nee, aber tatsächlich als jemand, der selber vermietet, habe ich auch meine Probleme damit.
Ja.
Und nicht aus dem Grund, woher meine Kohle kommt, sondern ich habe keinen Bock auf den Traffic. Wenn ich Sexarbeiter höre, denke ich, da gehen mir am Tag 30 Leute oder 10 Leute oder 20 ein und raus und das kann ich in meinem Haus nicht brauchen. Das ist so der erste Gedanke. Ja. Also ne, ich sag's jetzt extra, so klar, ne, du würdest jederzeit würde ich dich bei mir einziehen lassen. Aber
ich weiß, was du meinst und das ist auch der erste Gedanke, den ich rückgemeldet bekommen habe. Also die Angst ist erstmal, der Hausfrieden steht auf der Kippe. Kunden könnte nach Hause kommen.
Ein möglicher Zuhälter, der irgendwie da irgendwie die Tür kontrolliert oder
ja, das Milieu
Polizei.
Wird in meinen Bereich gezogen, so. Ist eigentlich so die Grundangst, ja.
Das ist das, ne, und also den verstehe ich. Zu sagen, ja, dann müsste aber auch die Frage, die Leute müssen sozusagen informiert sein, weil die Frage, wenn du mir das sagst, wäre dann, okay, wo arbeitest du, was machst du?
Genau, das würde ich gerade sagen.
Hast du Hausbesuche, du, du weißt, hier kann keine Terminwohnung sein, du kannst hier nur wohnen, das hier ist keine Mischnutzung zum Beispiel.
Genau, und das ist schon der erste super gute Ansatz, denn ich als Domina hole ja niemanden in mein privates Haus und habe auch gar nicht vor, dass meine Wohnung zum Arbeiten benutzt wird, außer für die Erstellung von Content oder für das Administrative am PC sitzen. Ne? Aber in meiner Welt kommt es gar nicht in Frage, dass jetzt etliche Kunden in mein privates Zuhause kommen. Und ich finde genau, was du sagst, ist richtig. Man müsste mit den Arbeitenden sprechen. Wie arbeitest du? Ist die Wohnung gedacht als Arbeitswohnung? Ist es gedacht als Safe Space? Ist es gedacht als Wohnung für deine Familie?
Auch, also das würde ja für alles gelten. So. Aber ne, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich habe einen Imbiss, dann kannst du auch, du willst aber keine Brötchen von hier verkaufen. So.
Ja. Yeah.
Und genauso muss man es sehen. Und dann greift eigentlich Romans Argument, oh, klingt nach guter Kohle.
Das denke ich mir nämlich auch. Und vor allen Dingen, wenn schon sexarbeitende Menschen sich trauen, es offen anzusprechen, dann gibt man ja eigentlich schon so diesen Vertrauensvorschuss, wir können über dieses Thema reden. Frag mich doch, wie ich arbeite oder ich erkläre dir, wie ich arbeite. Denn theoretisch ist Lügen ja viel einfacher. Wenn ich einem Vermieter schon erkläre, das und das ist wirklich mein Job, ich müsste das ja theoretisch nicht machen. Ich rechne ja schon mit der Vorverurteilung. Dann würde ich es ja eh heimlich machen. Wenn ich diese Wohnung zum Acker nutzen wollen würde, würde ich die Leute eh heimlich herholen, bis es auffliegt. Und den Menschen in diesem Bereich ist auch oft klar, dass alles temporär ist.
Das ist ja eigentlich schon gesagt, aber die Frage einfach nochmal ganz klar. Also es gab Situationen, in denen du lügen müsstest, um Mietverträge zu bekommen oder vielleicht ein Bankkonto zu eröffnen, eine Kreditkarte zu kriegen, so eine Geschichte?
Ganz genau. Also es fängt ja an, bei dem ich suche eine Wohnung. Du brauchst eine Meldeadresse, du brauchst ein Dach über dem Kopf. Und irgendwann kommt man auf die Idee, mache ich mir doch einfach eine Fake-Bescheinigung. Stell dir vor, du wärst Kellnerin oder Kosmetikerin oder Freelancerin im Bereich Medien. Irgendwas, das halt niemand überprüft. Und zack, kriegst du die Wohnung.
Soll ich euch nur einen kleinen Tipp geben, was man sagt? Und es hat mir mein treuer Mitarbeiter Research Andy gesagt.
Grüße!
Bam! Weil der hat mir gesagt, du, ja, ich war ja jahrelang bei Wirecard.
Wirecard?
Oh, du kriegst nie wieder irgendwas, wenn du da warst.
Nein, du kriegst alles.
Was bedeutet das?
Was kannst du denn dafür? Ja, bei Wirecard haben 3 Leute oben beschissen, aber alle anderen, das ist eine der größten Fraud-Unternehmungen überhaupt gewesen, aber nur die oberen 5 haben halt abkassiert. Die anderen waren alle hochqualifiziert und haben halt dort halb Münchner da gearbeitet. Das Ding ist, nie kann jemand rausfinden, ob du bei Wirecard gearbeitet hast. Weil die das wissen, sitzen im Knast. Oder werden gesucht oder so. Das ist halt, du gehst zu einer Riesenfirma, die pleite gegangen ist.
Lehman Brothers.
Ich war bei
Lehman Brothers. Was bei Lehman Brothers? Wer soll das jemals, wie sollen die das checken?
Und im schlimmsten
Durch
Fall...
Fragen.
Wen? Wen? Lehman Brothers existiert nicht mehr.
Ich spinn's so weit, also einfach aus eigener Erfahrung. Selbst wenn du ein Fake-Arbeitgeber mit Fake, also angepassten Abrechnungen, die du einreichen musst bei der Wohnungsbewerbung, abgibst, dann gibst du halt als Ansprechpartner eine Telefonnummer von deinem besten Freund an, involvierst diese Person und sobald das Telefon mal klingeln sollte, was in der Praxis ja fast nie vorkommt, wenn die Unterlagen soweit passen, sagt der beste Freund halt, ja, der Herr Lemke, der war ein super Mitarbeiter hier bei den Lehman Brothers. Der hat 10 Jahre lang einen tollen Dienst erwiesen, der hat auch immer pünktlich bezahlt, gab keine Kontopfändung, fabelhaft, nehmen Sie den als Mieter.
Ja,
aber schauen die nicht einfach auf Schufa, Kontoauszug, fertig?
Nee, also Kontoauszüge dürfen die theoretisch gar nicht also einsehen, die darfst du schwärzen. Und Schufa ist natürlich auch ein großes, großes Problem in diesem System.
Voll.
Denn wir fangen ja schon an, den Schufa-Score zu zählen, während wir noch gar nicht gelernt haben, mit Geld umzugehen. Und ich kenne privat so viele Menschen, die ihre Schufa gefickt haben bis zum Get-No und mit Ende 30, Anfang 40 erst die Konsequenzen davon so richtig spüren, wenn man nämlich so anfängt, erwachsener zu leben.
Ey, im Übrigen dort ist es ja auch so, jetzt gehen wir mal vom Milieu kurz weg zu den Stinos, die kommen dann mit der Schufa und die werden abgelehnt und dann brauchst du einen kreativen Grafikdesigner, der da nicht schlecht drin ist.
Ja.
In der Hoffnung, da steht ja immer so eine Zahl drauf,
so ein Code.
In der Hoffnung, dass der Vermieter nur checkt, ist sauber und den Code nicht eingibt.
Richtig. Und das ist absolut ein Praxisbeispiel aus dem täglichen Leben und nicht nur im Milieu, sondern letztendlich von jeder Person, die schon mal irgendwie ein bisschen Zahlungsschwierigkeiten hatte und die Schufa aufgrund dessen ja zerstört hat und aufgrund dessen wiederum keinen Wohnraum bekommt. Und da ist man dann direkt im Bereich der Urkundenfälschung. Und das ist kein Kavaliersdelikt. Wir können es eigentlich mal nachgucken. Ich glaube, da geht es auch direkt um Haftstrafen. Also nicht sofort, aber Urkundenfälschung wird auf jeden Fall härter geahndet als so manche, aus meiner Sicht, Kleinigkeit.
Ey, das ist übel, ne?
Und also, das nur, weil du wohnen möchtest, ja, um arbeiten zu können.
Krank. Und da gibt es ja noch diesen berühmten Kreisel, hast du kein Bankkonto, kriegst du keine Wohnung, hast du keine Wohnung, kriegst du kein Bankkonto. Und dann bist du richtig am Arsch.
Ach, es ist ein Strafrahmen so bis 5 Jahre. Ach nee, das ist Vergewaltigung, fällt mir wieder auf.
Es ist
ja Wahnsinn. Oh, und es ist auch Urkundenfälschung.
Ach.
Hat denselben Strafrahmen, ist ja spannend. In besonders schweren Fällen tatsächlich denselben Strafrahmen, weil es gibt bei Vergewaltigungen auch noch besonders schwere Fälle. Und da wäre es hier bei Urkundenfälschung 6 Monate bis 10 Jahre Freiheitsstrafe.
Wahnsinn.
Wow.
Wahnsinn.
Ja, also Leute, wirklich, ne? Diese ganzen Verbrechen lohnen sich nicht. Ja.
Für die Juristen bei uns in der Community, schreibt uns doch gerne mal Praxisbeispiele, ohne Namen zu nennen natürlich, was ihr so an Realstrafen schon gesehen habt, wenn jemand seine Schufa gefälscht hat.
Mhm, ja, schreibt uns das mal an gh@swr3.de.
Ach, der Versuch ist auch schon strafbar. Ich hasse das wirklich so sehr. Ne? Es kann doch nicht sein, dass das dieselben Strafen sind.
Das macht mich auch fassungslos.
Weil wir uns immer fragen, ja, wieso kriegt der eine Bewährung? Wieso ist der Vergewaltiger draußen? Mhm. Wieso ist das? Deswegen.
Ja.
Weil das dasselbe ist, wie wenn eine Urkunde fällt. Das
genau.
Ist doch,
ich
hasse euch. Wirklich. Ne?
Absurd ist es.
Die
wirklich.
Gesetze gemacht haben und jetzt auch hochhalten. Hasse ich.
Ja, ich könnte mich jetzt auch aufregen, aber ich versuche cool zu bleiben, weil es einfach so tragisch ist, denn es geht ja auch um die Motivation dahinter. Also jemand, der diese Art von Urkundenfälschung betreibt, möchte ja letztendlich einfach nur friedlich leben. Mit einem Dach über dem Kopf, nicht mal mit hohen Ansprüchen. Letztendlich nur leben, um arbeiten zu können, um wieder leben zu können. Und wenn das genauso strafbar ist wie eine Vergewaltigung, boah, dann...
Was würdest du denn wünschen bei so einer Wohnungsbesichtigung? Wie hätte man mit dir umgehen sollen? Weil wir haben ja jetzt schon gesagt, so, wir haben ja tatsächlich echt so ein paar Probleme damit, so ein paar Fragen, vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht irgendwie so, dann kennt man es von RTL 2, dann kommt, was würdest du dir wünschen, wie soll ein Vermieter mit dieser Information umgehen, ein potenzieller Vermieter?
Gehen wir mal davon aus, dass es eine Massenbesichtigung ist und jeder bringt seine Klarsichtfolie mit den Unterlagen mit. Und ich reiche auch meine Unterlagen ein, weil ich sage, die Wohnung gefällt mir.
Sie hat eine Klarsichtfolie, verdammt.
Ja, sie ist schon super vororganisiert. Du bist raus. Scheiße. Ohne Mappe mit deinen losen Blättern hast du direkt verloren.
Mist.
Und ich freue mich. Kleine Chance mehr. Kleine Chance mehr. Der ist schon mal raus. So, jetzt gebe ich meine Unterlagen ab. Möglicherweise, wenn ich ganz, ganz, ganz viel Glück habe, habe ich entweder ein persönliches Gespräch vor Ort oder werde später angerufen. Und jetzt würde ich mir wünschen, dass es nicht um meinen Job geht und ich darf deswegen sexualisiert werde, sondern ich würde mir wünschen, dass ich ernst genommen werde, wie jede andere selbstständige Person auch. Und da kommen wir jetzt schon wieder zu dem weiteren Punkt, wenn du einen männlichen Vermieter hast, läufst du sehr schnell Gefahr, nicht nur aufgrund des Jobs diskriminiert zu werden, sondern aufgrund deines Geschlechts auch noch sexualisiert zu werden. Und ich hatte selber Besichtigungen, wo der Vermieter mir dann die Wohnung geben wollte. Da habe ich zwar nicht gesagt, dass ich Domina bin, aber er meinte ja zu der Wohnung, zu einer Mieterin wie ihn hätte ich ja gerne den Zweitschlüssel. Mhm. Und das kommt dann noch hinzu. Also du suchst nach Sicherheit und fühlst dich eigentlich schon wieder ja, in deinen Grenzen beraubt. Wie würde ich mir jetzt wünschen, dass man mit mir umgeht? Also, man gibt auf diesen Selbstauskünften ja an, ungefähr wie viel man verdient, plus minus. Und ich glaube, dass viele Sexarbeitende das schon relativ authentisch dort angeben. Ich glaube, dass Sexarbeitende dort weniger mogeln als die Personen, die einen 9-to-5 normalen Stino-Job haben. Und ich fände es vollkommen in Ordnung, wenn beispielsweise der Vermieter sagt, also Kaution ist ja selbstverständlich, aber sagt, ich hätte gerne noch 2 Mieten extra im Voraus. Natürlich auf Papier mit Quittung alles gut, aber oftmals haben Menschen in diesem Bereich schon ein bisschen Bargeld und ich finde es in Ordnung, eine weitere Sicherheit einzufordern, aber dann sollte es auch wirklich normal werden, egal was für einen Job die Person hat, die im Haus wohnen zu lassen. Also ich verstehe, dass der Bereich immer noch schwer zu durchschauen ist und dass Vermieter sich dort irgendwo absichern müssen. Aber das kann man aus meiner Sicht alles mit ein bisschen Geld klären. Nicht übertrieben, nicht ein Jahr im Voraus zahlen. Aber meinetwegen zur Kaution noch 2 Sicherheiten oder eine andere Einigung, weiß ich nicht, eine Bürgschaft.
Weil ich kenne das natürlich auch als Selbstständiger. Ich kriege gar nichts. Also ich hab versucht, einen Kredit zu kriegen von einem Jahr oder 2. Nein. So, ich so, hä, wie nein? So, das, was ich von ihnen haben will, verdiene ich im Jahr. So,
ja.
Nein halt. Ja, weil selbstständige Einkommen ist
keine Sicherheit.
Absolut egal.
Ja.
So, ich habe noch einen kleinen Job bei den Sichtweisen, ja. Und der war dann das, woran mein Kreditrahmen bemessen wurde.
Ja.
So, das ist halt ein Siebtel oder so von meinem Verdienst.
Im Prinzip lächerlich im Vergleich zu dem, was du sonst...
Und deswegen, ich verstehe das schon. Also ich kenne den und ja, was machen oder was machen sie denn? Ja, ich mache halt Videos. Oh,
kann
so,
keiner greifen. So, oh. Ja.
Und wenn ihr einfach Content Creator sagt auch?
Im Prinzip ist das der gangbare Weg für mich. Also ich bin letztendlich ja Content Creatorin und erstelle und vertreibe Videos, Fotos, Medien. Und das ist natürlich eine Firma, die man ganz gut vorweisen kann. Und wenn man dann auch ein paar Jahre schon angemeldet gut selbstständig ist, hat man auch Gewinne vorzuweisen, die einen Vermieter beruhigen können. Mhm. Aber so weit musst du ja erstmal kommen. Mhm. Du musst schon sehr viele Lügen erzählt haben und dich so weit aufgebaut haben, um irgendwann mit diesem Standing dann auch
Ich würde gerne noch einen Satz
zum Ziel zu kommen.
Zum Vermieten und zu den Banken sagen, aus deren Perspektive, was natürlich aus meiner Perspektive eine richtige Scheißperspektive ist. Aber wenn ich eine Bank hätte, würde ich auch gucken, wo ist die Chance am allerhöchsten, dass ich mein Geld wieder kriege.
Ja.
Also wenn ich eine Wohnung vermiete, würde ich auch gucken. Das muss man ja auch sehen. Die Leute gucken, wo kommt meine Miete am sichersten rein? Wo wird mein Eigentum am wenigsten beschädigt? Und welche Kriterien haben die, wenn da 150 Leute kommen?
So. 100% nachvollziehbar. Also von beiden Seiten absolut nachvollziehbar. Ich finde, man muss nur irgendwie ein bisschen dafür sorgen, dass auch sexarbeitende Menschen im gleichen Pool landen wie alle anderen Bewerber.
Absolut, das ist keine Frage für mich. Also das ist selbstverständlich aus meiner Sicht. Aber dass die Realität anders aussieht, hören wir ja gerade.
Es ist witzig, ihr sitzt im selben Boot wie Familien mit Kindern.
Ja.
So beispielsweise, also irgendwie jetzt ausnahmsweise mal komplett im selben Boot. Weil wenn ich dann eine Familie mit Kindern sehe, denke ich mir, ja, erstens machen die meinen Scheiß kaputt. Zweitens, was ist, wenn das Kind krank wird, dann kriegt das auf jeden Fall zuerst das Geld, bevor ich mein Geld kriege, so lauter so Sachen, weißt du?
Ja.
Also da greifen dieselben
Ängste,
Als Vermieter dieselben Ängste und glaube ich, als ihr habt dieselben Probleme, eine Wohnung zu finden.
Mhm.
Interessant.
Und jetzt denkt man, na gut, das ist zwar mies, aber du kannst ja wenigstens arbeiten, oder? Ja, theoretisch. Aber auch da, willkommen in der digitalen Sackgasse. Mhm. PayPal, vergiss es. Stripe oder jeder andere Zahlungsdienst sperrt dich sofort. Kreditkartenanbieter, viel zu riskant. Und so muss man sich dann quasi durchwursteln, bis man mal an einen Punkt kommt, wo man echtes Geld einnimmt und auch benutzen kann.
Kannst du ganz kurz erklären, woran das liegt, dass das nicht umsetzbar ist? Weil ich habe es mir auch erst nicht vorstellen können, bis du es mir mal erklärt hast. Ich glaube, viele werden wie, kein PayPal, hä? PayPal ist doch das Normalste der Welt.
Ja, das ist immer wieder lustig, wenn mich Menschen in meinem Umfeld fragen, ey, kannst du mir kurz bei PayPal senden? Und ich schon fast mit den Augen rolle und denke, keine Frau in meinem Gewerbe, die das länger als 2-3 Jährchen macht, hat ein PayPal-Konto. Ich kenne Damen, die haben schon das 10., 15. Konto gesperrt. Und warum? Weil in den AGB im Kleingedruckten ausgeschlossen ist, Erotikdienstleistungen damit zu bezahlen oder auch Geld anzunehmen. Also einfach per se der Ausschluss von erotischen Dienstleistungen in den AGB der Kreditkartenfirmen. PayPal ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine virtuelle Kreditkarte. Mhm. Und so hat man da dann schon die Hände gebunden. Klar kann man am Anfang ein PayPal-Konto noch benutzen, aber so eine Sperrung passiert sehr, sehr schnell und dann ist dein Geld, egal wie viel da drauf ist, für mindestens 180 Tage geblockt. Das heißt, ein halbes Jahr kannst du auf deine Summe nicht zugreifen. Natürlich müssen sie dir das zwangsauszahlen, irgendwann auf ein Konto rüberbuchen. Aber du kannst nicht einfach so ein neues PayPal-Konto eröffnen. Du brauchst eine neue E-Mail-Adresse und ein neues Bankkonto mit einer neuen IBAN, die du ja dort verknüpfst. Ansonsten ist dein PayPal-Konto niemals verifiziert, denn den Code erhältst du ja nur auf dein Bankkonto. Yeah. Wie viele Bankkonten willst du denn eröffnen,
ja,
wenn deine Namen Unterlagen...
haben sie ja auch irgendwann. Das leuchtet ja dann auch.
Und die Kombination aus Name und Adresse. Ja. Du musst theoretisch umziehen, eine neue E-Mail-Adresse, ein neues Bankkonto haben, um ein neues PayPal-Konto zu eröffnen.
Fuck! Und jetzt überlegt euch mal, Leute, euer Bankkonto ist ein halbes Jahr geblockt. Nur mal so als Anregung.
Ja, mit all dem, gerade, was du da drauf hast und allein auch das Gefühl, selbst wenn du es jetzt, schon ein paar Mal erlebt hast, dann weißt du, okay, am Ende kriege ich mein Geld und bla bla. Aber dieses Gefühl, nicht zu wissen, klappt es jetzt?
Also, kriege ich das jetzt noch?
Wann kriege ich es? Wie kriege ich es? Was muss ich alles, durch wie viele Reifen muss ich springen? Wie viele Mails muss ich schreiben? Wen muss ich einschalten? Brauche ich einen Anwalt? Es wird richtig ekelhaft. Und der ganze Scheiß nennt sich ja eigentlich Acceptable Use Policy. Also das ist so. Das soll ja eigentlich das besser machen.
Einfacher machen, ja.
Das ist wirklich.
Das Spannende ist, also Gewerbetreibende kennen so eine Situation noch eher als Angestellte. Und dann musst du ja im Zweifelsfall, musst du ja voll vielen Institutionen Bescheid geben, dass jetzt erstmal keine Zahlung kommt, weil.
Ja.
Und dann geht das Gelaber wieder von vorne los. Wieso? Woran liegt's denn?
Ganz genau. Und dann kommen noch Mahngebühren hinzu, weil du jetzt gerade weil deine Zahlungen stocken und so weiter und so fort. Ich hatte schlaflose Nächte wegen gesperrten PayPal-Konten. Denn das fängt ja alles in einer Zeit an, wo man aus monetären Beweggründen überhaupt diesen Job macht. Und bei PayPal kannst du ja zum Beispiel Geld einnehmen und du buchst ja nicht jeden Zehner direkt auf dein Bankkonto. Das heißt, in der Regel wartet man einfach so ein bisschen, bis man da vielleicht 500.000 oder sogar noch ein bisschen mehr drauf hat, um es dann auf sein Bankkonto buchen zu können, damit du mal echtes Geld hast. Mhm. Werden diese 1.000 Euro jetzt aber die einzigen, die du quasi hast, weil du ja gerade am Anfang deiner, in Anführungszeichen, Karriere bist, werden diese 1.000 Euro jetzt für ein halbes Jahr gesperrt? Die einzigen 1.000 Euro, die du jetzt gerade wie so ein Apfel mit einer Rute vor der Nase siehst, dann bist du erstmal wieder pleite, obwohl da Geld ist, was du eigentlich zum Leben brauchst.
Das meinte ich.
Und das ist einfach sofort gleichzusetzen mit absoluten Existenzängsten, die auch nur aufgrund von einem gesperrten PayPal-Konto dich deinen Schlaf kosten.
Ich meine, jetzt, wir sagen es jetzt hier, die meisten Damen wissen das oder Herren, die Leute, die in der Branche sind, die wissen das. Die wissen auch, dass sie da sich nicht drauf verlassen können, so, dass die alles, was die haben, jederzeit immer irgendwie gesperrt werden kann. Aber als es das erste Mal passiert ist, war ja, ich glaube, 18 oder 19.
Mhm.
Und da wurden auf einen Schlag 100.000 Pornhub Accounts auch gesperrt, gleichzeitig so paff, puff, mit allem weg, so.
Wahnsinn.
Und viele von denen haben nichts mehr bekommen.
Ja.
Weil das halt auch nicht verifizierte Konten waren oder irgendwie Ding und so, und dann hast du die Kohle aber weg halt.
Genau, und in den AGB von gewissen Portalen steht nämlich auch drin, wenn du gegen unsere Gemeinschaftsrichtlinien verstößt, mit PayPal, mit Zahlungsdienstleistung, mit Links zu anderen Portalen, da gibt es viele Regeln. Dann sperren wir dich und du hast kein Anrecht mehr auf dein Geld. Das steht im Kleingedruckten, das liest sich ja keiner durch. Und bei jedem Upload auf beispielsweise Pornhub machst du den Haken, ja, ich habe die AGB nochmal gelesen, ich stimme den Grundlagen zu. Das heißt, du hast nicht mal ein Recht, dein Geld zurückzubekommen.
Das ist ein Cashgrab.
Da kannst du Zehntausende
geben. Das ist ein Cashgrab. Boah, das ist nicht schlecht.
Lass mich kurz eine Frage stellen, bitte. Was macht denn das eigentlich mit deinem Selbstwert, wenn du legal arbeitest, aber behandelt wirst wie eine Kriminelle?
Man fühlt sich nie wirklich legal, weil man ja ständig, man kommt gar nicht raus aus diesem, ich mache eigentlich was Verbotenes. Du hast fast keinen Tag, an dem du nicht irgendeine Lücke finden musst, ein Schlupfloch, eine Grauzone, weswegen du so ein bisschen in so einer Haltung wie so ein einsamer Wolf, so ein Lonely Survivor verfällst, zumindest wenn ich über mich spreche. Also manchmal habe ich schon gar keine Lust mehr über diese ganzen Struggles mit Fremden zu sprechen, weil ich weiß, ich muss viel zu weit ausholen, um überhaupt verstanden zu werden. Das kostet mich alles schon so viel Energie, das ist mein Problem. Das ist wohl der Preis, den ich für andere Freiheiten oder Privilegien zahlen muss. Das ist der Preis, das ist der Aufwand, den ich betreiben muss, um dem Job nachzugehen, den ich in diesem Fall machen möchte.
So getreu nach dem Motto, jede Medaille hat auch eine Kehrseite.
Ja, ganz genau. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch direkt zu einem noch banaleren Punkt. Und zwar, wir haben das schon in einigen Folgen mal erwähnt, so wie gut es klappen kann, mal eine Amazon-Liste, einfach eine Amazon-Wunschliste im Profil zu hinterlegen, beziehungsweise in meiner Branche ist das was sehr Typisches, dass Sklaven sich auch gerne eine Amazon-Liste von einer tollen Anbieterin mal anschauen und ihr ein Geschenk machen möchten. Beispielsweise mal eine Bodylotion, ein paar schöne High Heels, was auch immer. Das ist noch vollkommen okay. In dieser Welt möchten aber natürlich häufig auch die Kunden anonym bleiben und nicht mit ihrem Hauptkonto, PayPal-Konto, IBAN, wie auch immer bezahlen, sondern ziehen es manchmal vor, in Form eines Amazon-Gutscheins zu bezahlen. Also Roman, angenommen, du chattest gerne und nimmst 50 Euro die Stunde, dann würde der Kunde dir anbieten, hier, ich gebe dir einen 50 Euro Amazon-Gutschein. Jetzt haben wir natürlich schon ein steuerliches Problem, völlig klar. Aber
weil es Mehrwertleistung oder sowas ist?
Nee, im Prinzip müsstest du diese 50 Euro ja versteuern als Geldwertenvorteil, wie auch immer.
Das meine ich, genau.
Ja, genau. Das wäre jetzt die juristische Grundlage. Davon gehen wir aber mal weg, weil wir befinden uns in der Realität und nicht auf dem Papier. So, Romina Lemke ist jetzt im Online-Business tätig. Und genau so. Und hat jetzt, keine Ahnung, vielleicht
ich habe auch Fernview.
Wow, hat jetzt 5 Gutscheine eingenommen und auf dem Amazon-Konto sind jetzt fette 500 Euro. Das ist dein Hack. Das ist das Geld, womit du nicht nur, ach, keine Ahnung, vielleicht jetzt irgendwie einen Badereifen für den See bestellst, sondern du bestellst irgendwann, wenn das zu deinen normalen Zahlungsvarianten gehört, Waschmittel, Spültabs, Hundefutter. Du bestellst Dinge fürs echte Leben, weil du das wie echtes Geld benutzen musst.
Aber meine Miete kann ich ja davon immer noch nicht. Mein Vermieter nimmt ja gar keinen Amazon-Gutschein.
Und deswegen musst du quasi entweder teurer Haushaltsprodukte auf Amazon einkaufen oder, was auch viele tun ist, du sparst auf deinem Amazon-Konto Geld an, bis du davon einen teuren Artikel kaufen kannst, wie zum Beispiel ein teures Handy. Das verkaufst du wiederum bei eBay. Hast dann endlich Bargeld in der Hand. Mit dem Bargeld kannst du wieder richtig einkaufen oder das auf dein Bankkonto einzahlen und dann damit deine Miete bezahlen. Das ist der ganz normale Weg. Und jetzt ist Folgendes.
Der ganz normale Weg. Also nochmal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der ganz normale Weg.
Ich sag großkotzig, jede Frau im Milieu sagt, die nickt gerade, die sagt gerade, ja, genau so läuft's. Jede Frau im Milieu, die auch online arbeitet, weiß, dass so der Hase läuft. Allerdings ist es bei Amazon zum Beispiel so.
Sobald dieses Checken, das auch schon wieder geschickt.
Sofort. Ja. Und Amazon sperrt deine Konten forever. Du wirst mit der Adresse, mit der E-Mail-Adresse, mit deinem Namen in Kombination nicht die Möglichkeit haben, ein neues Amazon-Konto zu eröffnen. Du musst erst umziehen, eine neue Meldeadresse auf deinem Lichtbildausweis haben, um ein neues verifiziertes Amazon-Konto nutzen zu können. Ich habe Fälle gehört, wo schon 3.000, 4.000, 5.000 Euro weggesperrt sind, und nie wieder zurückkommen. Da wurde bestimmt 3 Jahre lang mit dem Anwalt dran rumgebohrt, um irgendwie wieder an dieses Geld zu kommen, weil das sind 3.000 Euro. Für diese 3.000 Euro hat jemand sehr viel gearbeitet. Das kommt ja nicht in einem Schlag rein, das kommt in Häppchen rein und das hat jemand sich angespart, um dann möglicherweise den nächstgrößeren Artikel zu kaufen, zu verkaufen und dann Bargeld zu haben. Und dieses Geld ist weg. Digga, es ist einfach weg.
Wir reden hier wirklich über die Lebensgrundlage. Das musst du dir mal reinziehen. Und dann gibt's halt Unternehmen in Machtpositionen, die dann einfach sagen, ja, egal, ich muss ja hier irgendwie mein nächstes Space-Projekt finanzieren.
Ja gut, der Grundgedanke dahinter war ja irgendwann mal diese Hochrisiko- Finanztransaktionen, die schwerer zu machen. Da ging es jetzt nicht primär um Sexarbeit, da ging es primär um Drogenhandel und um Waffenhandel.
Und auch
zum Beispiel
diese Geschäfte Menschen, mit CO2-Papieren und sowas, das waren einfach, noch große Dinge.
Da ging es darum, die Sexarbeit ist da eigentlich so mit reingerutscht, meiner Meinung nach, weil man im Kopf noch hatte eben, okay, die Zwangsprostitution, die Situation mit Menschenhandel und so weiter und so und auch sowas wie Sklaventum. Also dass genau, wirklich Leute, also jetzt nicht das, was die Nina macht, sondern wirklich jemand, Menschen wird irgendwo hingetrafficked und kriegt sein Gehalt dann auf die Art irgendwie gezahlt nach Indonesien oder so.
Ja.
Das wollten die damit umgehen. Die haben, glaube ich, nicht wirklich im Blick gehabt damals Online-Sexarbeit.
Nein, glaube ich auch nicht.
Weil die, wie gesagt, ich bin jetzt seit 5, 6 Jahren Content Creator, 7 Jahre, keine Ahnung. Und ich weiß noch, dass mein Finanzamt am Anfang keinen Plan hatte, was ich machte.
Ja.
So, wieso kriegen sie irgendwie Zahlungen aus Malta und aus Irland und so? Jetzt ficken wir sie erstmal. Und dann haben mich 3 Jahre lang, jedes Jahr waren sie da und wollten alles sehen. Jetzt kommen sie irgendwie noch jedes zweite. Die waren noch nicht darauf vorbereitet. Ich hoffe, wenn wir viel drüber reden, dass zumindest diese Online-Anbieter oder auch so diese Plattformen da dann davon weggehen. Ich glaube, PayPal kriegt man nie wieder davon weg.
Kriegt man noch nicht mehr.
Kreditkarten auch nicht.
Weißt du, was ich mich gerade noch frage?
Bitte.
Also in so einem ganz normalen Leben ist es ja auch Standard, dass du versichert bist.
Mhm.
So, wie ist denn das bei dir in der Branche? Bist du Berufsunfähigkeit? Hast du eine Berufsunfähigkeit?
Also um Berufsunfähigkeit und Rente muss natürlich jeder sich selber kümmern. Oder ja, auch drum kümmern. Aber natürlich braucht man in Deutschland allein gesetzlich schon mal eine Krankenversicherung. Und viele, viele Sexarbeitende sind ja weiblich. Und da stellt sich dann die Frage, nehme ich jetzt in jungen Jahren die günstigere private Versicherung, die ja erstmal sich augenscheinlich mehr lohnt, oder bleibe ich in der gesetzlichen, zahle irgendwann dann natürlich den Höchstsatz, aber habe nicht später mal, wer weiß, wie alt ich werde, das Problem, wieder in die gesetzliche rein zu müssen. Und auch gerade bei Frauen, möchtest du Kinder? Ja, nein. Da kommen hohe Kosten auf dich zu, wenn du in der Privatversicherung bleibst. Also es gibt viele Punkte, woran man scheitern kann im Milieu, wenn man nie gelernt hat, mit Geld und mit Papieren umzugehen. Ich sag euch ehrlich, die kaufmännische Ausbildung, die ich gemacht habe, die kommt mir jeden Tag zugute in diesem Bereich.
Geil.
Wirklich. Und das klingt so verrückt, weil man denkt, naja, was brauchst du schon für eine Ausbildung in deiner Branche? Aber es ist so viel Papierkram, es sind so viele Fallstricke, die einem da entgegengepeitscht kommen, dass man irgendwie wirklich erlernen muss, mit Geld umzugehen und auch, wenn du Geld hast, zu verstehen, es ist nicht deins. Du musst davon noch eine Menge abgeben, um überhaupt noch was Übriges zu haben. Ansonsten bist du nämlich ganz schnell weg vom Fenster und hast mehr Probleme, als du vorher mitgebracht hast.
Das Finanzamt an der
Stelle. Ja, das ist ja, ich meine, es ist basically eine Selbstständigkeit mit noch Handicap.
Genau, mit Handicap.
Und es würde schon ohne das Handicap schwierig sein. Also so wie ich hier sitze, wäre ich schon wieder straffällig geworden, wenn meine Frau nicht so gewissenhaft wäre.
Hey,
weil ich das gar nicht check, Alter. Ich weiß gar nicht, ich habe das Prinzip Steuern sowieso nie richtig verstanden und hat mir auch keiner erklärt. Und wenn du dann wirklich Geld aus verschiedenen Töpfen kriegst, dann wird es einfach schwierig.
Ja.
Und gerade Kleinst- und Kleingewerbetreibende, so Ein-Mann-Armeen, die überlegen sich ja jeden Tag, ey, ich gehe wieder ins Berufsleben, weil den Scheiß hier tue ich mir nicht an. Also natürlich nicht ins Berufsleben, sondern ins Angestelltenverhältnis, weil die einfach jeden Tag ums Überleben kämpfen. Und mit diesem Handicap, wie oft hast du das selber schon überlegt, beziehungsweise vielleicht mit Bewerberinnen, Mitbewerber von dir, wo du es mitbekommen hast?
Wieder in Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich bin da wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel, weil Freiheit ist mein höchstes Gut und selbstständig zu sein gibt mir das Gefühl, frei zu sein. Mhm. Ich weiß, dass viele Menschen Sicherheit noch vor Freiheit präferieren. Ich habe aber vielleicht ein Beispiel aus der Familie. Meine Mutter, die war Rechtsanwältin in der Kanzlei, arbeitet heute als Angestellte beim Jugendamt und ist viel glücklicher, weil sie eben diesen ganzen Traffic mit Papieren und Steuern drumherum und mit Kunden bzw. Klienten, die nicht zahlen und sie dann auf den Unterlagen sitzen bleibt, nicht mehr hat. Also ich glaube, es ist Typfrage und ich entscheide mich bewusst immer für diese Freiheit, auch wenn mich das manchmal schlaflose Nächte kostet, wenn nämlich ein Brief vom Finanzamt kommt.
Kleines Add-on zur Frage. Angenommen, du hättest kleine Menschen, um die du dich kümmern musst, würde das deine Meinung ändern?
Nein, aber nur, weil ich sehr gut mit Geld umgehen kann. Mhm. Ich habe gelernt, sehr gut mit Geld umzugehen. Ich sehe zwar aus, als würde ich jeden Tag eine neue Tasche kaufen, aber ich weiß sehr genau, was ich habe, was ich nicht habe, was geht monatlich raus. Ich weiß, wie hoch meine Fixkosten sind und das kann ich nur nach draußen geben, Leute. Schreibt euch vielleicht jedes halbe Jahr oder jedes Jahr mal auf, was für Fixkosten ihr habt. Macht euch eine Liste und stellt gegenüber, was kommt rein und was geht raus. Ihr werdet erstaunt sein über die Zahl, die mal so auf dem Zettel zu sehen und habt aber dann auch jeden Monat ein besseres Gefühl, wie ihr über die Runden kommt. Weil gerade in Berufen, wo man nicht einen Paycheck kriegt, sondern da plätschert was rein, da plätschert was rein, man ist selbstständig oder man hat vielleicht mehrere Jobs, verliert man schnell den Überblick, wie viel man überhaupt verdient oder wie viel man auch ausgibt.
Ihr werdet erstaunt sein, wie viel Geld ihr für Nichtigkeiten ausgibt.
Es gibt auch super viele mittlerweile gute Apps, Konto-Apps, die eure Konten auf einen Blick anzeigen und auch Business-Konten, wo bereits die Mehrwertsteuer bzw. Umsatzsteuer umgebucht wird auf ein separates Konto. Denn wenn das Finanzamt fragt, habt ihr das Geld dann schon zur Seite gelegt. Also auch die Kreativität nach vorne ist gewünscht. Ihr solltet euch keine neuen Probleme machen, sondern schauen, was für Lösungen wurden bereits gefunden, um dieses ganze Thema ein bisschen zu vereinfachen.
True. Ihr seid nämlich nicht allein. Andere Leute haben dieselben Struggles und denken mit.
Ganz genau. Richtig schön, dass du es noch gesagt hast. Konstruktive Lösungen gibt es ja auch. Es muss ja nicht immer alles
mit dem Kopf durch die Wand sein.
Genau.
Wir sind so ein bisschen verfranst, aber im Grunde geht es ja darum, dass du legal arbeitest, aber gleichzeitig dich nicht komplett legal fühlen kannst.
Mhm.
Zum ersten Teil, das, was du gesagt hast, bin ich mir nicht 100% sicher. Dieses, ich bin ja gezwungen, im Graubereich tätig zu werden. Ich bin ja gezwungen. Das würden manche Leute, die super gesetzestreu sind, anders sehen. Und ich kann dir auch nicht zu 100% zustimmen, weil dann muss ich das auch sagen. Weißt du, also ich bin ja auch Content Creator und ich habe auch bei vielen Bereichen. Und ja, ich zahle teilweise, also gefühlt habe ich 50% Steuern gezahlt die letzten Jahre.
Ja, genau.
Und alles und bin überall gefickt worden so und zahle 1000 Euro Krankenversicherung im Monat für die gesetzliche dafür,
ich
dass ich dasselbe versichert bin wie damals, als ich Hartz IV hatte.
Ja.
So, weißt du so, und das sind alles so diese Dinge. Ja, da könnte man tricksen, da könnte man hier, da könnte man da. Das geht auch ohne. Ich finde aber den zweiten Teil, nämlich, dass du aufgrund dieses Ausschlusses von Kreditkarten, das nennt sich Deplatforming, es ist ja auch so, dass wenn ihr auf Social Media, Digga, wenn es erstmal richtig klar ist, was du machst und die keinen Bock haben, die sperren dich einfach.
Ganz genau, die sperren deinen TikTok.
Die sperren deinen TikTok, die sperren deinen Insta, die sperren alles. Die schließen dich aus.
Genau, das ist es.
Aus dem Leben. Und das sehe ich viel, viel, viel problematischer, weil dieses Deplatforming war eigentlich gedacht, um zum Beispiel eine Hardcore-Gruppe Rassisten auszuschließen oder Menschen, die anderen schaden wollen oder Kriminelle. Und in diese Gruppe fällst du aber mit rein.
Genau.
Und das finde ich viel schlimmer als das mit dieser Grauzone, weil in der Grauzone ist jeder Selbstständige.
Das ist es. Die Leute wollen nicht kriminell sein, sondern sie wollen eigentlich arbeiten.
Nina, darf ich noch einen Zwischensatz sagen? Weil du hast gesagt, beim ersten bist du dir nicht ganz sicher. Und auch da würde ich wieder nur zu 80% zustimmen, weil du bist keine Frau.
Genau.
Also der Sexismus-Aspekt fällt dann noch mit rein.
Voll. Weißt du? Genau, aber das kann nicht die Antwort sein, zu sagen, ich werde diskriminiert, das ist unfair und deswegen schummel ich. Klar kannst du es. Und ich bin der Letzte, der das nicht fühlt. Ich wollte es bloß nur mit reinwerfen, dass es unfair behandelt zu werden, ist keine Rechtfertigung, Gesetze zu brechen.
So
geht es mir. Weil sonst kann jeder Bauunternehmer, wir wissen alle, wie die Welt läuft. Der einzige Grund, warum ich das nicht mache übrigens, ist meine Frau und weil wir diese Sichtweise haben. Wir haben einen Jugendhilfeträger gegründet. Und ich will verdammt sein, wenn da auch nur ein Cent nicht richtig ist.
Ja.
Weil da würde man viel mauschen können. Weißt du schon, Spenden von der einen Hand darüber. Wir haben uns dagegen entschieden, das zu machen und werden dafür regelmäßig gefickt.
Yes.
Jedes Jahr einfach zahlen wir mehr als alle anderen.
Ja.
Trotzdem, mit dem Argument könnte jeder, natürlich hätte sie mehr Argumente oder so, aber jeder könnte ein Argument finden, warum, ey, Ja. Ich muss ein bisschen so, sonst. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Das Zweite finde ich viel schlimmer, so dieses wirkliche, wir schließen sie aus dem, was ihr zusteht, nämlich sie versucht, legal zu leben. Und alles richtig zu machen. Und das machen wir ihnen schwerer, als es sein muss. Das ist nicht in Ordnung.
Genau. Man könnte fast sagen, also wenn du überleben willst in dieser Branche, musst du kreativ sein zumindest. Und du buchst zum Beispiel Räume unter einem anderen Namen irgendwann. Du holst dir Prepaid-Karten statt regulärer Konten. Du umgehst Filter, du redest in Codes. Manche nennen das Untergrund, für uns ist das Alltag.
Jetzt habe ich's. Warum mich das auch die ganze Zeit trifft, weil weißt du, in was für eine Branche ich bin? In der Cannabis-Branche.
Ja.
Und wir haben genau dasselbe. Deplatforming, wir haben kein PayPal. Die größten Cannabis-Unternehmen der Welt haben Probleme, eine Bank zu finden.
Sehr gutes Beispiel.
In einem Land, in dem es legal ist, wie den USA, wie Kanada, wo du...
Danke.
Da geht es um Milliarden.
Ja, im sexuellen Bereich auch.
Genau,
und das ist in der gleichen Klausel. In der gleichen, im gleichen Absatz steht, Drogen und erotische Dienstleistungen sind verboten. Period.
Da.
Ja.
Aber alle nehmen, aber beides nehmen. Mhm. Aber beides, jeder von uns, jeder hier, der diese Gesetze auch irgendwie mit unterstützt, nimm beides.
Ja.
Weißt du, es ist so zum Kotzen.
Wir wollen ja nur Geld verdienen.
Und ich war auf der Mary Jane jetzt gerade und hab's mir wieder gedacht, so, okay, es gibt so ein paar Sachen wie Heilmittelwerbegesetz, wo du sagst, okay, wir dürfen nicht ein Arzneimittel bewerben mit nimm das. Okay, teile ich. Kann man drüber reden. Aber wieso darf ich das nicht mit PayPal bezahlen?
Why not?
Was zum Teufel? So, wenn ich Steuern darauf bezahlen muss, da ist es. Wenn man Steuern auf etwas bezahlen sollte, dann sollte man die gleichen Rechte haben wie alle anderen.
Ganz genau.
Es tut mir fast leid, dass ich jetzt irgendwie den Kontrapart spiele, weil ich bin grundsätzlich komplett deiner Meinung. Mhm. Und irgendwo höre ich die Stimme eines 60-jährigen Automechaniker sagt, naja, weil PayPal ein privates Unternehmen ist und die dürfen sich immer noch selber aussuchen, mit wem die arbeiten und mit wem die nicht arbeiten.
Ja, und so wird es auch gerechtfertigt, leider. Aber irgendwie gehört PayPal ja auch schon so zum normalen Leben dazu, für alle im Prinzip.
Und das ist ein richtig guter Punkt.
Aber eine Bank zum Beispiel, ein Bankkonto muss möglich sein.
Und da bin ich ja voll dabei. Das ganz normale Leben, was wir so als normales Leben mittlerweile empfinden, Social Media, PayPal, Zahlungswege, was weiß ich, Video on Demand oder was. Und wenn dir das alles weggenommen wird, dann bist du willkommen in den 90ern.
Ganz genau. Und dann kriegst du auch noch Briefe vom Finanzamt. Ja, also nicht nur, dass du diese Struggles hast, sondern irgendwann kriegst du ja auch noch Briefe und sollst Geschäftsunterlagen einreichen, die du auf irgendeinem gesperrten Portal hast, wo du nicht mehr drankommst. Also dieser Rattenschwanz geht ja immer weiter und weiter. Diese Plattform darf offiziell nicht existieren. Auf dieser Plattform hast du aber dein Geld verdient. Diese Plattform ist jetzt gesperrt. Das Finanzamt möchte gerne die Belege dazu. Und du bist am Arsch.
Ich habe bei Wirecard gearbeitet.
Wäre eine Firmenstruktur eine Lösung? Also ich denke die ganze Zeit, wie kann man es denn? Dann hast du halt noch eine andere GmbH und noch ein zweites Unternehmen und dann geht es halt über...
Am Ende des Tages läuft es nur über Verstrickungen und ein langsames Wachstum mit offenen Augen, wo öffnet sich eine Tür, wo schließt sich eine Tür. Du musst kreativ sein und bleiben und du musst vor allen Dingen immer up-to-date sein und bleiben. Denn der Zahlungsdienst, der letztes Jahr noch gut funktioniert hat, ist jetzt leider gesperrt. Du brauchst eine neue Alternative. Und so hast du eigentlich jedes halbe Jahr oder jedes Jahr neue Herausforderungen, nur um überhaupt arbeiten zu können.
Ich weiß, es sitzen Leute seit der ersten Minute hier und schreien in ihr Telefon, Krypto.
Ja.
Fuck them. Krypto. So. Und jetzt haben wir so dieses Ding, als Krypto angefangen hat, da war ich ja noch im Knast und so. Und die Leute, die ich kannte, die damit was gemacht haben, durch die Bank alle Kriminelle.
Mhm.
Durch die Bank alle Kriminelle. Das hat sich jetzt die letzten Jahre so ein bisschen verschoben.
Verbessert, ja.
Massiv verschoben, so dass jetzt auch nur Halbkriminelle, nein, schon mal, dass es halt eigentlich angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft. Wie sieht es damit aus?
Es gibt, und lustig, dass du sagst, es waren am Anfang nur Kriminelle, es gibt ganz, ganz wenige Portale und aus meiner fachlichen Sicht, die schmuddeligsten und dreckigsten der Portale haben seit vielleicht ein paar Monaten, ein halbes Jahr, die Möglichkeit mit Krypto zu zahlen, also diese Zahlungsmöglichkeit implementiert. Auf allen anderen Portalen ist das noch weit, weit weg. Also es kommt wieder aus der Ecke der mauschelnden Kriminellen, also auch die Portale haben ja immer ihren Firmensitz, wie du es eben auch gesagt hast, Malta, Zypern, USA, je nachdem.
Nordkorea, China, USA, so, es ist so, danke,
ja.
Trump.
Und Krypto kommt erst recht spät überhaupt auf die Bildfläche, ist aber eben auch wieder schwierig, weil natürlich viele Kunden sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben und gar nicht firm sind mit dieser Zahlungsmethode.
Aber da, ich glaube, da haben wir eine Chance. Das ist es wieder schade, dass es so passiert, weil da ist der nächste Scam vorprogrammiert. Dann werden die Leute ihr Geld in Krypto kriegen, es werden nicht alle stabil bleiben, Geld wird verbrannt. Wieder irgendwelche Arschlöcher bereichern sich an dem, was andere Menschen erarbeitet haben, gehen. Aber basically ist es jetzt dasselbe. Wenn dein Amazon-Account gesperrt wird und du deine Kohle nicht mehr kriegst, dann hast du Jeff Bezos seine
5 Minuten
Helikopter bezahlt. Mit einem Monat deines Körpers. Es ist zum Kotzen. Es ist, und mich regt es noch mehr auf, als ich das jetzt wieder diesen Vergleich verstanden habe, gerade mit der Cannabis-Branche. Ja. Weil ich war halt auf dieser Branche mit 65.000 Besucher auf dieser Messe und du fühlst dich immer noch nicht ganz legal.
Ja.
Du fühlst dich immer noch nicht ganz legal, nur weil ein paar alte Männer bestimmen, dass es nicht so sein soll.
Ja. Oh ja.
Es ist so, es macht dich es so wütend.
Was ich als großes Problem sehe, übrigens in all diesen Bereichen, wo man kreativ werden muss, dass es natürlich auch immer die Player gibt, die über die Stränge schlagen, massiv über die Stränge schlagen, wo dann die liefern Argumente und sagen, guck mal, wir haben es doch gesagt, da sind sie, da.
Ja, genau.
Ja, aber das ist genau das, wenn ich diese Leberwurst-Taktik anwende, die Polizei bei Demonstrationen macht und dann sage, ja okay, die Demonstration war aber gewalttätig. Die Aggression geht ja vom System aus zuerst. Weißt du, du kannst ja nicht ein System schaffen, in dem die Leute gezwungen werden, kreativ zu sein und dich dann wundern, dass die kreativ werden. Das System eskaliert ja zuerst. Das wäre wie bei einer Demonstration, wenn du schon nur Militär auffahren lässt und dann jemand irgendwann einen Stein schmeißt, dann kannst du natürlich immer sagen, die bösen Demonstranten oder die bösen Bürger. Aber eigentlich ist das System ja, dass das den Druck zuerst aufbaut und zuerst die Flamme hochdreht,
bis
dann der Kessel überkocht. So, ne? Mach vernünftige Richtlinien, die gleich sind für alle. Dann hast du auch keine kreativen Ausflüchte.
Also ja, die Welt, in der ich arbeite, hat Regeln, nur eben keine, die man googeln kann. Und erst recht keine, die man einhalten kann, ohne dabei draufzugehen oder zumindest zeitweise mal in den sauren Apfel zu beißen. Denn ich glaube, fast jede Person in einem Bereich wie meinem kalkuliert das schon fest mit ein, alle paar Jahre mal richtig Stress zu haben aufgrund von der nötigen Kreativität im System. Und was ist da jetzt die Moral von der Geschichte? So, mir ist schon klar, wie das klingt. Aber das soll sich nicht anhören wie eine Rechtfertigung, sondern ich glaube, das ist wichtig, über Geld zu sprechen und diese Themen offen anzusprechen. Insbesondere, weil es auch unter Frauen total tabu ist, über Kohle zu reden, über Geld zu sprechen, über Wohlstand zu sprechen. Wie willst du denn erlernen, mit Geld umzugehen und dich langsam mal aus dem Sumpf rauszuarbeiten und zu rehabilitieren, wenn niemand mit dir darüber redet?
Was würdest du eigentlich Politikern, Vermietern und Bankern, also den Leuten, die dir die meisten Hürden in den Weg stellen, gerne mal sagen?
Ach, ich würde den Leuten gerne sagen, dass sie aufhören sollen, Angst zu verbreiten, Angst vor Ehrlichkeit zu verbreiten. Denn die meisten Menschen in diesen Bereichen lügen nicht, weil sie notorische Lügner sind, sondern weil sie Angst davor haben, zu ehrlich zu sein, dafür diskriminiert zu werden, für kriminell abgestempelt zu werden, schmutzig abgestempelt zu werden oder einfach für krank gehalten zu werden. Und da haben wir eigentlich den Bogen dann gespannt. Denn am Ende des Tages wirst du wegen dieses kranken Systems möglicherweise selber als krank abgestempelt oder du wirst literally psychisch krank, weil du so viel Aufwand betreiben musst, um einfach nur leben zu können. Ja, Money Talk ist unbequem, aber ich denke sehr notwendig und ohne Geld kannst du nicht arbeiten, nicht wohnen, nicht leben und wenn das System dich rauswirft, dann baust du dir eben dein eigenes System.
Gar kein Wunder, so, das holt halt das Schlechteste in dir raus. Weil dieses, was Roman gesagt hat, dass wenn Kreativität gefordert ist und manche Leute dann über die Stränge schlagen, aber das ist ja genau die Ursache, weil sobald du anfängst, die Leute zu zwingen, kreativ zu werden, dann kannst du nicht mehr bestimmen, ja, wie kreativ dürfte denn sein?
Ja.
So, sondern dann schießen die natürlich, dann geht jeder. Und
jeder seinen eigenen Weg, ja.
Im schlimmsten Fall lässt du dich mit Drogen bezahlen, verkaufst die Drogen weiter, weil dann machst du nochmal Profit. So, weißt
ganz
du, das ist,
genau, das ist ja, gar nicht weit hergeholt. Das ist
dein eigenes Argument. Nur weil darfst du nicht selbst.
Ja, eben, aber deswegen lass doch die Leute, zwing sie gar nicht, sondern gib klare Regeln vor, die für alle gleich sind.
Ja, richtig.
Punkt. So, wieso diese zwei Klassengesellschaft?
Ja. Es gibt aus meiner Sicht noch keine perfekte Lösung oder ich habe sie noch nicht gefunden. Aber ich weiß, dass das System, so wie es ist, nicht für uns gemacht wurde.
Natürlich nicht. Ich meine, wir haben Papier, auf dem eine Zahl draufsteht, was einen Wert repräsentieren soll, der in irgendeinem Bunker liegt. Und davon hast du ein Hundertstel, wenn überhaupt.
Ja. Ja, und so wurschtelt man sich dann eben mit Tricks und Grauzonen durch, manchmal auch mit Dingen, die auf dem Papier nicht erlaubt sind und im echten Leben aber einfach notwendig. Deswegen die Frage, ist das krank oder ist es einfach Realität?
Ja, schreibt uns gerne eure Meinung an geotha@swr3.de. Nina, vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick, für diesen bitter nötigen Einblick, der ja nochmal viel weiter geht als den Struggle, den ihr da draußen ja auch schon aus eurem ganz normalen Leben kennt. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke für die angeregte Diskussion auch teilweise.
Ja, fand ich auch stimmungsvoll.
Ja, vor allen Dingen ist es konstruktiv, ne? Mhm. Nur so kann was wachsen.
Wenn ihr was dagegen tun wollt, wenn ihr euch irgendwie engagieren wollt, unterstützt solche Sachen wie global, beziehungsweise aus Nordamerika ist SWAP, Sex Worker Outreach Program. In Deutschland gibt es BUFAS, Bündnis für Fachberatungsstellen für Sexworker. Und das sind so Organisationen, die sich um solche Themen kümmern. Da kann man spenden, kann man Mitglied werden, kann man auch einfach sagen, ey, das ist mein Thema, das finde ich ungerecht. Ja.
Mehr kann man aktuell einfach nicht machen.
Ja.
In diesem Sinne.
Bleibt Füchse.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Gut.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf einer Insel vier Könige.
Hallo!
Ja, okay, die Insel ist Mallorca.
Hey! Palma! Palma de Mallorca!
Da gab es den Schlagerkönig, der sein eigenes Reich verabscheut hat.
Putzfraueninsel, ätzend.
Da war der König, der dem Tod so oft ins Auge gesehen hat, dass er sich für unsterblich gehalten hat.
Hände hoch, Gesicht zur Wand.
Ich glaube nicht daran, ans Sterben, ne?
Und da waren die zwei Könige der Nacht, die sich gegenseitig immer überbieten wollten und dadurch steinreich geworden sind.
Die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken und immer sich so gegenseitig anschauen und belauern aus den Türmen heraus.
Diese Geschichten klingen vielleicht wie ein Märchen, aber sie sind alle wirklich passiert. Ich bin Jakob Baumer und das hier ist Based on a True Story, die Könige von Malle. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist kein Urlaub. Das ist ein Wahnsinn.